Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Nach Ablauf des Ultimatums. Wir blicken gleich zu Beginn der Sendung auf die aktuelle Lage in Belarus vor dem angekündigten Generalstreik. Außerdem in Europa heute. Krisen und Chancen, Corona-Maßnahmen in Italien und hohe Steuern, mehrere Tote. Gepanschter Alkohol auf dem türkischen Markt. Dieses Wochenende war das 11. in Folge, an dem die Demonstranten gegen die Wiederwahl von Alexander Lukaschenko protestierten. Seit Anfang August gehen die Menschen in Belarus auf die Straße. Es ist die ausdauerndste und größte Protestbewegung, die Präsident Lukaschenko in seinen 26 Jahren Amtszeit erlebt. Und trotz der massiven Gewalt, mit der das Regime den Widerstand unterdrücken will, ist kein Ende der Proteste abzusehen. Im Gegenteil, die Opposition versucht, den Druck zu erhöhen. Gestern lief ein Ultimatum aus. Wenn Lukaschenko nicht zurücktritt, werde Belarus ab heute von einem Generalstreik lahmgelegt, drohte Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja aus dem litauischen Exil. Ich bin jetzt mit Olga Drindova verbunden. Sie ist Redakteurin bei Belarus Analysen, der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen. Frau Drindova, die Opposition bereitet diesen Arbeitsausstand seit Tagen vor. Ist schon absehbar, ob es heute tatsächlich zu einem landesweiten Generalstreik kommt?
Ja, guten Morgen. Es ist wirklich jetzt, glaube ich, so ein bisschen früh zu sagen, ob es jetzt geklappt hat oder nicht. Also die Nachrichten, die wir bis jetzt bekommen haben, heißen, dass es tatsächlich also bei mehreren Staatsfabriken sich die Arbeiter versammelt haben, jetzt entweder innerhalb der Gebäude oder vor der Gebäude. Es gibt mindestens Versuche, auch landesweit zu streiken. Es gibt auch mehrere Privatunternehmen, die schon streiken, und auch Studenten, die nicht zu den Unterrichten kommen. Ob es jetzt aber tatsächlich zu einem Landesstreik kommt, wäre ich eher skeptisch. Aber allein die Tatsache, dass dieser Versuch stattfindet, ist schon eine Aussage, beziehungsweise zeigt, dass die Menschen, die protestierenden Menschen in Belarus, Tichanowskaja tatsächlich als politisches Subjekt auch wahrnehmen. Das ist eine wichtige Botschaft.
Sie haben gerade die größeren staatlichen Unternehmen angesprochen. Wie wichtig sind die für die Wirtschaft und auch den Rückhalt von Lukaschenko?
Genau, aus den beiden Gründen sind sie auch wichtig. Sie haben sehr richtig gesagt. Also erstmal sind sie einfach ein bedeutender Teil der Unternehmen Belarus, sind staatlich, gehören dem Staat, und sie tragen natürlich auch dadurch maßgeblich zum Bruttoinlandprodukt. Und zweiter Grund, wieso sie sehr wichtig sind und immer waren, also die Arbeiter von diesen staatlichen Unternehmen, Maschinenfabriken und so weiter, sie waren ja schon immer eigentlich die klassische Wähler von Lukaschenka. Und dass sie jetzt aus politischen Gründen streiken oder versuchen zu streiken, ich meine, sie haben das auch direkt nach den Wahlen gemacht, das ist jetzt nicht der erste Versuch, zeigt uns, dass Lukaschenka eigentlich seine klassischen Wähler schon verloren hat. Und das
Jetzt haben wir sie leider verloren. Frau Drindova, können Sie mich noch hören?
Ja.
Ah, wunderbar. Und schon geht's weiter. Der diesjährige Sacharow-Preis für Demokratie und Menschenrechte ging ja an die Opposition in Belarus. Hat diese Anerkennung die Opposition noch zusätzlich gestärkt und beflügelt?
Ja, außenpolitisch schon. Ich meine, Tichanowskaja ist ja schon seit langem sozusagen ein Subjekt der Außenpolitik. Ja, dass sie es versucht hat, auch den Streik anzukündigen, ist es auch eher versucht, etwas mehr in Verbindung mit den Belarussen sich zu setzen. Aber das ist also so ein Preis, würde ich jetzt eher sagen, das ist eher so ein Solidaritätszeichen seitens der EU, ja, für die Menschen, die in Belarus protestieren. Das würde jetzt allerdings keine große Wirkung auf die Menschen auf den Straßen haben. Das ist zwar schön für sie und angenehm, aber die Belarussen haben es gelernt, sich dezentral zu organisieren, auch ohne die Oppositionsführerin sozusagen. Tichanowskaja hat auch nicht zu Protesten aufgerufen. Das heißt, die Belarussen haben es ganz schnell gelernt, sich selbst zu organisieren. Diese Proteste, die schon fast seit 3 Monaten laufen, die laufen tatsächlich auch ohne Oppositionsführung. Und das ist ja auch, das zeigt uns, dass sie auch sehr nachhaltig sind und sehr, ja,
Auch gestern waren ja, je nachdem, welche Zahl man liest, zwischen 150.000 und 200.000 Menschen auf der Straße, um gegen Lukaschenko zu protestieren. Sie haben ja viel Kontakt zu Freunden und Familien in Minsk und Belarus. Haben die Sicherheitskräfte an diesem Wochenende bei den Demonstrationen noch härter durchgegriffen als bisher?
Also auf jeden Fall härter als noch am letzten Sonntag. Die Menschen protestieren jetzt seit den Wahlen eigentlich jeden Sonntag, ja. Also wir haben wiederum gesehen, dass die Polizei die Blindgranaten und diese Gummigeschosse verwendet hat. Wir haben schon wieder Blut gesehen, ja. Die Menschen wurden sogar in ihren Höfen, Haushöfen auch verfolgt und sogar bei manchen Fällen kamen sie in die Wohnungen rein, um die Protestierenden da rauszuholen. Also die Bilder zeigen uns einfach, dass der Staat natürlich auch genervt ist und überhaupt nicht sicher ist über eigene Kraft, weil die Menschen ja so lange in Belarus noch nie protestieren.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich glaube, der letzte Satz war, weil die Menschen in Belarus noch nie so lange am Stück protestiert haben. Ich sprach mit Olga Dründowa von der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen. Ich bitte die Telefonqualität zu entschuldigen. Sie hat mit uns gesprochen zwischen zwei Terminen und war nur mit dem Handy verbunden. Als Reaktion auf die steigenden Infektionszahlen hat Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte neue Restriktionen erlassen. Unter anderem müssen ab heute alle Restaurants und Bars um 18 Uhr schließen. In Neapel und Rom kam es wegen der Corona-Maßnahmen an diesem Wochenende schon zu gewalttätigen Protesten, denn die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie treffen Italien hart. Auch die Touristen werden in diesen Herbstferien ausbleiben. Jeder zweite Angestellte im Gastronomiebereich hatte deshalb im September keine Arbeit. Das spüren nicht nur Restaurants und Hotels, sondern auch die Zulieferer, wie zum Beispiel Winzer. Gleichzeitig profitieren aber auch manche Unternehmen von der Krise. Welche schildert Elisabeth Pongratz aus Rom?
Wer in einem Hotel der Arcor-Gruppe übernachtet, etwa im Sofitel oder im Mercure, hängt im Bad sein Handtuch vielleicht auf eine Stange von Inda. Die Produkte des italienischen Spezialisten für alles rund ums Bad sind auf der ganzen Welt zu finden. In Deutschland sind vor allem die Möbel beliebt. Die Heimat von Inda ist die Lombardei, rund 40 Kilometer östlich von Mailand. Im Frühjahr hatte sich in dieser Gegend das Coronavirus rasend schnell ausgebreitet, Tausende starben. Auch jetzt steigen die neuen Infektionen wieder stark an. Bei Inda sind sie erleichtert, dass bisher keiner krank geworden ist, erzählt Claudio Martinolli. Bis heute haben wir, obwohl wir über 400 Angestellte haben, keinen einzigen Covid-Fall gehabt. Auch geschäftlich haben sie bisher offenbar Glück. Normalerweise stellen sie auch Duschwände her. Nun hat Inda die Produktion umgelenkt auf die dringend benötigten Schutzscheiben aus Glas und Plexiglas. Insgesamt sei der Umsatz nur leicht zurückgegangen. Dem Unternehmen helfe momentan die große Produktpalette an Accessoires, Spiegel oder Leuchten, so Marketingchef Martinolli. Das Glück unserer Firma ist, dass wir viele Märkte und viele Vertriebswege haben. Es ist wie bei einem Aktionär, der viele Aktien kauft. Einige gehen hoch, andere runter. Aber im Großen und Ganzen ist das Ergebnis nicht schlecht. Gerade der deutsche Markt habe etwas zugelegt. 1944 hat Inder als handwerklicher Betrieb begonnen, zunächst mit Gegenständen aus Messing für das Badezimmer. Zug um Zug wächst die Firma, heute gehört sie zu Sama Industries Group. Zu ihren Kunden zählen Privatleute ebenso wie Restaurants oder Hotels. Gerade sie leiden erheblich unter der Corona-Pandemie. In Italien mussten bereits viele zumachen. Nun gelten noch schärfere Corona-Regeln. Bars, Eisdielen und Restaurants müssen um 18 Uhr schließen. Der Gastronomieverband rechnet mit weiteren schweren Einbußen, beziffert sie auf 2,7 Milliarden Euro. Trotzdem scheinen manche die Krise bisher gut zu verkraften, meint Martinolli. Da sprechen wir einmal von großen Ketten, die unter Umständen die Zeit der Schließung genutzt haben, um zu investieren, um zu modernisieren. Es ist also schon wahr, dass die Hotels und die Kreuzfahrtschiffe einen Rückgang von Gästen gehabt haben. Aber es ist auch wahr, dass die Weitsichtigeren unter den Investoren die Zeit für Renovierungen genutzt haben. Generell ist das Geschäft in Bars und Restaurants regelrecht eingebrochen. Von den rund 850.000 Angestellten in Italien sei im September jeder Zweite ohne Arbeit dagestanden, so der Gastronomieverband. Lockdown, kaum noch Touristen und nun noch strengere Sperrstunden. Der Branche geht die Luft aus. Das spüren auch diejenigen, die zuliefern, wie etwa Weingüter. In Umbrien, in Assisi, ist Tili Vini zu Hause. Die rund 100.000 Flaschen, die sie jedes Jahr herstellen, gehen in die USA, nach Japan und in viele europäische Länder, darunter Deutschland. Anna-Laura Tili und ihre Familie bewirtschaften das gut. Selbst wenn die Restaurants geöffnet haben, so ihre Beobachtung, werde weniger getrunken. Der Konsum ist viel weniger geworden. Kein Gast mehr wählt Antipasti, erster Gang, zweiter Gang, Nachtisch und so weiter. Jetzt wählen sie einen ersten Gang, vielleicht zu zweit, dann, wenn es gut läuft, jeder einen zweiten Gang. Und der Wein, der ein Luxusgut ist, hat das Nachsehen. Normalerweise kommen auch viele Gäste auf das Gut. Ob ein typisches umbrisches Mittagessen, Winzer für einen Tag oder Kochkurs, die Events bei den Tilis kamen an. Aber jetzt ist es ruhig, zu ruhig. Nun gehen sie vermehrt ins Digitale. Wir haben zum Beispiel digitale Weinproben mit verschiedenen Familien veranstaltet. Eine Familie war in Hongkong, eine in England und eine in den USA. Wir mussten also eine Uhrzeit finden, wo sich alle dazuschalten konnten, damit wir gemeinsam sprechen konnten. Auch einen Online-Kochkurs bieten sie an. Gerade der laufe in den USA sehr gut. Überhaupt wollen sie noch digitaler werden. Eine Chance in der schweren Krise. Vielleicht gäbe es eines Tages auch Hilfe vom Staat, so hoffen sie. Denn die italienische Regierung will die Digitalisierung im ganzen Land vorantreiben. Auch dafür sollen die künftigen Hilfsgelder der Europäischen Union verwendet werden.
Von Krisen und Chancen über die Corona-Maßnahmen in Italien und ihre Auswirkungen berichtete uns Elisabeth Pongratz. Die türkische Währung ist seit Jahresbeginn um 20% abgestürzt. Die Touristen bleiben aufgrund der Corona-Pandemie aus und die Arbeitslosigkeit liegt offiziell schon über 13%. Die Gewerkschaften schätzen sie jedoch auf das Doppelte. Die Krise hat die Türkei so hart getroffen, dass auch hier der Alkoholkonsum gestiegen ist. Allerdings können sich viele den traditionellen Rakı nicht mehr leisten, weil hohe Steuern auf ihn erhoben werden. Das hat fatale Folgen. Welche schildert Susanne Güsten aus Istanbul?
Evimizden gülüyoruz. Razzia in einer Wein- und Spirituosenhandlung in Istanbul. Die Polizisten lassen sich die Lizenzen zeigen, durchsuchen Ladenraum und Lager und prüfen die Steuerbanderolen an den Flaschen. Besonders genau sehen sich die Beamten die hochprozentigen Spirituosen an, vor allem die Flaschen mit dem türkischen Nationalschnaps Rakı. Denn an gepanschtem Schnaps sind in der Türkei allein in diesem Monat schon mehr als 70 Menschen gestorben. Tausende Liter schwarz gebrannten Fusel beschlagnahmten die Behörden in den letzten Tagen. Doch mit Razzien allein werde das Problem nicht zu lösen sein, sagt ein Unternehmer aus dem Alkoholsektor, der seit 35 Jahren in der Branche tätig ist.
Wenn man mit Verboten gegen Alkohol vorgeht, dann steigt nur der Konsum von Drogen. Die vernünftige Lösung wäre es, die Alkoholsteuern auf ein vernünftiges Maß zu beschränken, damit sich die Leute legale alkoholische Getränke leisten können.
Die hohen Alkoholsteuern sind nach seiner Ansicht der Grund dafür, dass so viele Menschen zu gepanschtem Schnaps greifen. Legal hergestellten Rakı können sich viele einfach nicht mehr leisten. Um mehr als 400% hat die türkische Regierung über die letzten 10 Jahre die Steuern auf den Nationalschnaps erhöht. Die Steuern machen inzwischen 70% des Verkaufspreises aus. Millionen Türken müssen nach Zahlen des Arbeitsministeriums mit dem gesetzlichen Mindestlohn von 250 Euro im Monat auskommen, wenn sie in der Krise überhaupt noch Arbeit haben. Eine Flasche Rakı für gut 18 Euro ist da zum Luxusgut geworden. Durch die Steuern wolle die islamistische Regierung die Menschen vom Alkohol abbringen, sagt der Unternehmer, der seinen Namen aus Furcht vor Repressalien nicht genannt wissen will. Das könne aber nicht funktionieren, meint er, denn Bier, Wein und Schnaps haben tiefe Wurzeln in der Türkei.
Anadolu binlerce yıldır şarap üretilen.
In Anatolien wird seit Jahrtausenden Wein gekeltert. In Mesopotamien ist das Bier erfunden worden. Diese Region hat eine 5- oder 6.000-jährige Weinkultur. Die Anatolier trinken einfach gerne.
Daran hätten weder die Ankunft des Islam noch periodische Alkoholverbote im Osmanischen Reich etwas ändern können, meint der Unternehmer.
Çünkü sonuçta Türkiye'de 100 Millionen Litren üstünde şarap üretiliyor.
Die Türkei produziert mehr als 100 Millionen Liter Wein im Jahr, 1 Milliarde Flaschen Bier und 35 bis 40 Millionen Liter Rakı. Dazu kommt noch der Import von Bier, Wein und Spirituosen. Das trinken die säkularen Türken nicht alles allein. Auch fromme Türken trinken.
Das ist schon immer so gewesen in der Türkei. Der Besuch des Freitagsgebets in der Moschee und ein Glas Rakı oder Bier zu Feierabend schlossen sich traditionell nie aus. Bis vor einigen Jahren hielt das jeder so, wie er wollte. Doch mit der Islamisierung der Gesellschaft unter der AKP-Regierung wird der öffentliche Genuss von Alkohol immer stärker verpönt und immer teurer. Das treffe weniger die säkularen Kreise der Gesellschaft, die sich davon nicht beeindrucken ließen und aufgrund von Einkommen und Bildungsstand ohnehin eher zu Wein und Whisky neigten, sagt der Branchenkenner.
İnanıyorum yani benim kişisel tahminim ölenlerin yarısından çoğu.
Die meisten Toten sind arme und ungebildete Leute, die nicht zwischen Ethanol und Methanol unterscheiden können und nicht wissen, wie Rakı destilliert wird. Sie panschen sich den Schnaps, wie sie es verstehen.
Andere werden zu Opfern krimineller Banden, die im großen Stil panschen und den Fusel billig verkaufen. Die Regierung geht inzwischen weiter gegen den Verkauf von legalem Alkohol vor. Mit einem neuen Gesetz erhöhte sie jetzt die Geldstrafe für den nächtlichen Alkoholverkauf auf 34.000 Euro.
Warum die Türkei solche Probleme mit gepanschtem Alkohol hat, schilderte Susanne Güsten aus Istanbul. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.